Und das ist das, was, sagen wir mal, in unserem Gemüt vorweggehen muss, bevor dann das Pfingstfest 10 Tage danach eintreten kann oder kommen kann. 10 ist ja immer wieder eine Erfüllung, ein Zeitraum, der, sagen wir, im natürlichen Bereich, das heißt eine Reifung. Und wenn dieser Prozess gekommen ist und ich habe Gott völlig anders gesehen und sehe ihn als den einen wahren Gott und nicht diesen Vater, diesen Sohn, diesen Heiliger Geist oder das, und ob man ihn so oder so sieht, kann man gar nicht verstehen, sondern er ist völlig in meinem Wesen sozusagen aufgenommen in den Himmel, in den geistigen, himmlischen Sphären, dann kann er auch wieder zurückkommen. Denn er kommt ja zurück. Und da liegt der große Fehler der Geschichte, möchte ich mal sagen, der Kirchen, die jetzt nur immer dauernd warten, dass dieser Gott wiederkommt, aber wie gesagt, mit äußerem Gepränge. Aber das hat er ja gar nicht, sondern er hat ja das für die einzelnen Menschen gesagt und er kommt wieder in seinem Heiligen Geist. Er kommt wieder, auch durch Swedenborg, durch die Offenbarung des inneren Sinnes, aber nur dadurch, dass wir ein neues Bewusstsein bekommen, wenn wir das lesen und aufnehmen und dann eben den Prozess mit der Himmelfahrt in uns durchleben. Und so kommen wir dann zu dem zweiten, 10 Tage danach, dass nun die Rückwirkung kommt, dass nämlich der göttliche Geist uns erfassen kann. Erst müssen wir sozusagen uns geöffnet haben und müssen ein Podium geschaffen haben, auf dem nun sozusagen alles ruhen kann. Und nun kommt also der Heilige Geist, der uns erweckt. Und das ist aber nicht eine Geschichte, die nun mit Mysterien besetzt ist und dass wir wunderbare Sachen bewirken können, sondern in den Himmelsgaben, und bei Lorbeer ist es sehr schön dargestellt, dass also kein Wunderwirken der Heilige Geist ist, sondern dass wir in der Liebe zu Gott und dem Nächsten wachsen. Und dass das die Demut und die Liebe zu ihm und das unbedingte Nachfolge seines Lebens in unserem Leben sozusagen die Folge ist. Und dann wird er uns alles das geben, was wir brauchen, damit wir auch die Heilige Schrift verstehen. Also der Heilige Geist, der gegeben hat, ist also keine Wunderwirkgeschichte. Es heißt ja in der Geschichte natürlich, dass sie in allen möglichen Sprachen sprechen konnten und verstehen konnten von den Umstehenden. Aber das ist ja auch ein Bild nur dessen, dass nun die Sprache der Liebe nun eine universelle ist, die ja nun von allen Menschen verstanden werden kann. Und dass wir nun in dieser Liebe sein können und dann seinen Geist aufnehmen. Und dieser Geist, der führt uns immer weiter und weiter in höhere, jetzt geistig gesehen, in tiefere himmlische Sphären und erweckt uns mehr und mehr. Das ist nur bedingt, sagen wir mal, hier auf der Erde vielleicht nachvollziehbar, weil wir in so einem Zwischenraum sind zwischen dem Höllischen und dem Himmlischen, und da stehen wir also dazwischen und wir haben ja so ein bisschen weder das eine noch das andere richtig. Es war interessant, dass bei Swedenborg die Engel gesehen haben, dass er so flackerte, ja, in seinem geistigen Bild, also dass er so, wie soll man sagen, schillerte, das ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Das heißt, er war also einesteils irdisch, materiell und andererseits war er geistig. Und dazwischen pendeln wir so. Wir können also sehr stark erhoben sein zum Göttlichen und innerlich verbunden sein und das Gefühl haben, der Heilige Geist hat uns wirklich gerade so richtig erfasst, ihn zu erkennen und zu lieben. Und dann können wir aber auch wieder ganz in das Materielle absinken und nun plötzlich also von dem Heiligen Geist gar nicht mehr so viel fühlen. Also in diesem Pendelraum sind wir, solange wir an den irdischen Körper gebunden sind. Und das hat sich eben bei Swedenborg äußerlich eben dargestellt für die Engel. Daran konnten sie erkennen, dass er noch auf der Erde ist. Also ein Bewohner der Erde und noch nicht ein Bewohner des Himmels, wo er sich jetzt meinetwegen gerade aufgehalten hatte, weil der Herr ihm das ja so, ich möchte mal sagen, eingerichtet hat, dass er das konnte. Aber das zieht sozusagen noch uns ein bisschen immer hin und her. Also wir sagen, Volksmund, man ist noch so hin und her gerissen. Und deshalb kommt es natürlich auch oft, dass wir auch, gerade wenn der Heilige Geist in uns lebendig wird, wir auch wieder zurückfallen können in alte, dumme, menschliche Fehler und Angewohnheiten. Aber wir wissen, dass die Anfechtungen, wie Swedenborg sagte, erst dann stattfinden können, wenn der Mensch geistig wird. Weil nämlich, wenn er ungeistig ist, die Anfechtungen sofort, also sagen wir mal, Erfolg haben zum Höllischen hin. Das heißt, dass man diesen Anfechtungen nicht standhalten könnte. Und erst, wenn man eine himmlische Entwicklung durchmacht oder angerissen ist in uns, dann haben wir auch die Kraft, durch die Engel und durch den Herrn, dann auch diesen Anfechtungen standzuhalten. Und deshalb ist eben in der Vorsehung vorgesehen, dass wir die Anfechtung erst dann bekommen, wenn wir eigentlich schon auf einem besseren Wege sind. Was dann die Leute verwundert, wenn sie sagen, ach, wie kann denn das sein? Der hat dann nur gesagt, immer, jetzt hat er alles erkannt und Jesus ist sein Oberstes und weiß ich was. Und dann kommen solche Rückschläge. Aber die Rückschläge müssen kommen, weil das Böse und Falsche, wie Swedenborg sagt, nur zur Seite gestellt wird. Es kann niemals etwas ausradiert werden oder ungeschehen oder nicht mehr existent gemacht werden. Auch das Böse eben nicht. Aber das Böse kann nur dadurch wieder gemerzt werden, indem es umgewandelt wird. Und das Böse dann in Gutes verwandelt wird. Das sind aber lange Prozesse, die wir durchmachen müssen. Und deshalb wird erstmal alles, damit wir überhaupt mal an das Himmlische kommen, damit wir das Himmelfahrtserlebnisse überhaupt haben können und vielleicht auch die des Pfingsten, dass erstmal diese hinderlichen Dinge für uns erstmal da hinten weggestellt werden, so zum Rücken hin. Da bleibt es erstmal. Und jetzt, wenn wir so richtig voll gefüllt sind mit guten Geist und guten Gaben, dann kommen so nach und nach diese Dinge wieder heraus und dann geht es darum, das zu erkennen und nun wissentlich und willentlich das zu fliehen. Also so sind also diese Anfechtungen in der Wiedergeburt zu verstehen. Und das ist nun das, was hier ja in diesen Geschichten sozusagen so im Hintergrund steht. Und dann sind so Kleinigkeiten, die dann gesagt wurden, am Schluss zum Beispiel, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wird, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Er wird also aus den Himmeln wieder zu uns zurückkommen und wir werden es dann also erleben, weil wir einen so himmlischen Zustand haben. Und da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg und als sie hineinkamen, also nach Jerusalem, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und wenn wir wissen, dass ein Haus ja unser geistiges Haus darstellt, dann ist das Untergemach das, was zur Ebene der Erde, sagen wir mal, unser natürliches Leben mehr darstellt und das Obergemach, also die Treppe hoch, dann mehr das geistige und das himmlische Leben, je nachdem, welche Etage man dort hat. Und der Blick dann aus dem Dachfenster raus, sozusagen dann in den Himmel, ist sozusagen der nächste Schritt. Das heißt also, nach diesem Erlebnis, wie sie nun den Herrn haben, davon ziehen sehen, den Himmel auffahren, sind sie dann in das Obergemach ihres Hauses, unseres geistigen Gemütes gegangen, um dort einmütig zusammen zu sein. Das heißt, diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das heißt, also unsere Aufgabe ist, das ist ja noch vor Pfingsten, ja, wenn wir das also erleben, nun in diesem Obergemach zu sein und zu beten. Und wenn jetzt sogar die ganzen Jünger aufgezählt werden, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus und so weiter, Simon der Zelot, dann sind es ja nach Swedenborg, nach der Entsprechungslehre, auch Eigenschaften der Seele, die, also der Kirche eigentlich, die nun dort ausgedrückt wird. Die 12 sind ja die ganze geistige praktisch Substanz, die der Mensch hat, im kirchlichen Sinne auch. Und das heißt also, alle diese Eigenschaften, die nun zum Geistigen gehören, müssen einmütig zusammenkommen und müssen dann in diesem Obergemach im Gebet sein. Im Gebet heißt ja nicht, dass man nun also irgendetwas runterplärrt, was man eingelernt hat, sondern in einer Kontemplation, in einer Versenkung. Eigentlich ist ja das wahre Gebet, wie es ja heißt, den Herrn, den Vater zu erkennen und ihn zu lieben und ihm sozusagen sein ganzes Herz zu geben. Dann ist man ja eigentlich in einem ständigen Gebet, und das heißt ja im Lorbeer, egal was man dann macht, natürlich nicht, wenn man Böses tut, sondern wenn man Weltgeschäften nachgehen muss, wenn wir zum Beispiel arbeiten müssen und dergleichen, dann muss aber das Herz, wenn es bei ihm ist, ist das dann wie ein ständiges bei ihm sein. Und ein immerwährendes Gebet, was ja auch immer wieder oft in der Literatur vorkommt und die einen sich das so und so vorstellen, ist nicht, dass nun ständig nun irgendwas gemurmelt wird, sondern es ist, dass unser Herz grundsätzlich bei ihm verharrt. Und dann ist es ja egal, was wir in dem Moment aus äußeren Gründen des Lebens machen müssen. Ob wir jetzt kochen oder dies oder jenes oder eben unserem Beruf nachgehen. Es muss unser Herz bei ihm sein. Und das ist eben dieses Gebet. Und das ist das in dem Oberstube oder im Obergemach sein. Darin sollen wir uns aufhalten. Auch wir hier, wie wir hier sind. Wir kommen hierher, wir gehen wieder weg. Wir haben dann unser Leben, unsere Familie und weiß ich was. Aber unser Obergemach, da muss alles einmütig zusammen sein, um ihm ja, jetzt nicht nur die Ehre zu geben, sondern unser Herz zu weihen. Das ist es, was er eigentlich haben will. Und deshalb auch die Frauen dabei, die Maria, die Mutter Jesu, die ja sozusagen diese Liebe darstellt zu ihm. Das ist ja die Mutterliebe eigentlich, die ihn geboren hat. Das sind ja nur Weihnachtsthemen, aber das alles gehört alles zusammen. Und so soll es ja sein. Und erst wenn das ist, dann kann eben auch dieses wirkliche Pfingsten kommen, wenn also die entsprechende Reifung da ist und der Heilige Geist kann dann ausgegossen werden. Wie das im Einzelnen geschieht und wie der Einzelne davon erfasst wird, das ist ganz verschieden, weil die Menschen verschieden sind. Aber der Heilige Geist ist auf jeden Fall etwas, was bewirkt, dass wir ihn mehr und mehr lieben und erkennen lernen. Das zu verstehen, was er uns gegeben hat. Auch das, was ein Swedenborg uns geschrieben hat oder was wir im Lorbeerwerk lesen können. Ja, wir würden ja nichts davon verstehen und würden es wahrscheinlich wegwerfen, also von uns tun, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist innerlich angetrieben erkennen, welche Wahrheiten da drin stecken. Auch wenn das äußerlich, meinetwegen, von der Welt ja gar nicht anerkannt ist oder erkannt ist. Aber der Heilige Geist gibt uns die Gewissheit zu erkennen, wer dahinter steckt. Der Heilige Geist lässt uns den himmlischen Vater erkennen. Und das ist, er geht von ihm aus, erweckt uns zu einem Licht und in diesem Licht erkennen wir dann ihn. Und das ist der Weg, den wir eigentlich gehen sollen und der eigentlich ganz unspektakulär ist, wenn man es mal sagen will, da passiert gar nichts Großartiges, man bleibt eigentlich immer der Gleiche, aber innerlich ist eine Riesenwandlung gekommen, weil wir eben ihn an den rechten Platz in unserem Leben gesetzt haben. Zu Anfang ist Gott einer von vielen, wir wissen, den gibt es, ja, und wir waren mal da und das, und dann haben wir auch viele andere Interessen, und dann ist dieses und jenes in unserem Leben, und dann spielte Gott gar nicht mehr so eine große Rolle, mal wieder eine größere, wenn wir gerade angeregt werden, aber wenn wir ihn auf den Platz setzen, der ihm gebührt, dort im Himmel und in seinem Herzen, dann ist es unsere große Liebe, der wir anhangen und der wir immer nachfolgen werden. Und dass es nicht abreißt, diese Nachfolge, dafür sorgt eben der Heilige Geist. Denn ohne den wären wir natürlich verloren. Wir würden sofort wieder irgendwo dann im negativen Leben, im irdischen Leben versanden, wenn wir es mal so sagen wollen, wenn nicht dieser Heilige Geist uns ständig heranzieht. Er ist es ja, der das macht. Und deshalb hat er ja auch gesagt, hier bei dem ersten Geschichte, diese Gebeine, die das Haus Israel sind, er wird sie dann zusammenziehen wieder mit den Sehnen. Ne? Siehe, ich will eure Gräber auftun, hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch in das Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will mein Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist eigentlich die ganze Formel, und das ist das, was uns immer wieder vor Augen gestellt wird und auch als Feste des Jahres in kirchlichen Festen immer wieder dargestellt werden soll. Und dann können wir auch verstehen, warum ein Himmelfahrtstag, ein Pfingsttag genauso in der Vorstellungswelt der Menschen, der Weltmenschen, überhaupt keinen Stellenwert hat, weil sie damit gar nichts anfangen können. Und das ist erst dann, wenn eben der Christusgeist in uns geboren wird.